Hallo und herzlich willkommen zum Courage-Cast, dem Podcast des Deutschen Kindervereins. Ich bin Eva Völker. Nicole ritzt sich, Jana kotet ein, Philipp schlägt um sich. Solche Verhaltensweisen gehören zum Alltag in Einrichtungen der Jugendhilfe. Kinder und Jugendliche wie Nicole, Jana und Philipp brauchen Menschen an ihrer Seite, die ihr Verhalten als mögliche Folgen traumatischer Lebenserfahrungen bewerten können. Wie man Kinder und Jugendliche in die Lage versetzt, ihre Erfahrungen und ihr Verhalten selbst zu verstehen und zu korrigieren, beschreibt die Diplompädagogin Wilma Weiß in ihrem Buch »Philipp sucht sein Ich«. Darin geht es auch um die Bedeutung des gemeinsamen Verstehens in der Gruppe und um die Anerkennung des Schmerzes. Ich habe mich mit Wilma Weiß über ihr Buch unterhalten. Im Gespräch werden verschiedene Namen erwähnt, zu denen ich gerne vorab kurz etwas sagen möchte. Wilma Weiß bezieht sich auf die US-amerikanische Psychiaterin Judith Lewis Herman, Pionierin der Psychotraumatherapie und Autorin des Fachbuchs »Die Narben der Gewalt«. Außerdem erwähnt sie die Soziologin Barbara Kavemann, die zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche forscht. Auch das Buch »Hey, ich bin normal« spielt eine Rolle. Wilma Weiß hat es mit Mädchen aus dem Antonia-Wehr-Zentrum geschrieben, einer heilpädagogisch-therapeutischen Einrichtung der Jugendhilfe für Mädchen und junge Frauen in schwierigen Lebenssituationen. So viel schon mal kurz vorab. Frau Weiß, herzlich willkommen zum Courage-Cast.
Guten Tag, schön, dass ich da sein kann.
Ja, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen. Frau Weiß, vor kurzem ist ja Ihr Buch erschienen, Philipp sucht sein Ich, zum pädagogischen Umgang mit Traumata in den Erziehungshilfen, in der 9. Auflage, vollständig überarbeitet. Ja. Die Geschichte von Philipp zieht sich ja wie ein roter Faden durch das Buch, genauso wie die von Jana. Sie führen also sehr praktisch in die Perspektive von Kinder und Jugendlichen ein. Sie werden auch als Oma der Traumapädagogik bezeichnet.
Das hat meine Kollegin in der Weiterbildung gesagt.
Ja, okay. Den Begriff traumatisierte Kinder lehnen Sie aber ab. Warum?
Also ablehnen ist vielleicht falsch. Ich schlage einen besseren vor, meiner Meinung nach besser, Kinder aus herausfordernden Lebensumständen. Weil in dem Begriff herausfordernden Lebensumstände zum einen die Traumata beinhaltet sind, zum anderen auch die ungeheure Kraft und Kreativität, mit denen die Mädchen und Jungen das schaffen. Und das hat mich immer sehr beeindruckt, was ich da gehört habe. Traumatisierte Kinder drängt in die Opferrolle und sie sind ja nicht nur Opfer, Gott sei Dank.
Sie haben auch die Pädagogik der Selbstbemächtigung entwickelt. Was ist darunter zu verstehen?
Ja, es geht darum, dass in diesen herausfordernden Lebensumständen Teile des Selbst besetzt werden, bis hin zu zerstört werden und dass es darauf ankommt, sich dieses Selbst wieder zurückzuholen. Die Zerstörungen, die Besetzungen zu erkennen und diese abzutragen und sich das Selbst zurückzuholen. Und sich nicht mehr anders zu fühlen.
Das ist ja wahrscheinlich ein sehr, könnte ich mir vorstellen, komplexer Prozess. Was sind so die einzelnen Schritte in diesem Prozess?
Also es nützt nichts, wenn wir den Kindern sagen, dafür könnt ihr nichts, ihr habt keine Schuld. Das Wichtigste ist oder der Wichtigste, der Beginn dieses Prozesses ist, dass die Kinder die selbst verstehen. Dass sie selbst verstehen, wenn sie Verhaltensweisen entwickelt haben in der schwierigen Umwelt, die sie und andere schädigen, dass es dafür einen guten Grund gibt. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich hatte im Albert-Schweitzer-Kinderdorf ein Mädel, also es war nicht die Jana, die sich prostituiert hat. Und was mich immer sehr, sehr nachdenklich gemacht hat, dass sie so ein Bild hatte, sie ist die Hure und die anderen Frauen sind die Heilige und dazwischen gibt es nichts. Sie hat sich so sehr abgewertet. Und es war ein mühsamer Prozess mit ihr zu gucken, was ist der gute Grund, du hast einen Grund, das zu tun. Und ein anderes Mädel, das war eben auch Glück, die sich auch prostituiert hat, die war 14, die hat dann gesagt, du weißt doch, hier mache ich die Tür auf. Ja? Der Schritt von ein bisschen mehr Macht, ein bisschen mehr Kontrolle zu kriegen, ist ja ein wichtiger Schritt. Und diese Mechanismen alle zu verstehen, selbst zu verstehen, selbst zu verstehen und selbst auch ins Innere zu integrieren, das ist für mich der erste Schritt, der wichtigste Schritt.
Beziehen Sie sich in Ihrem Buch und in Ihrer Arbeit vor allem auf Kinder und Jugendliche, die sexualisierte Gewalt erfahren haben?
Nö, das gilt für alle.
Das war jetzt nur, also die Beispiele, die Sie genannt haben, kamen jetzt aus dem Bereich. Okay, aber es ist breiter sozusagen.
Es ist ganz viel breiter.
Okay. Sie haben gesagt, also dass durch Traumata eben Verletzungen entstanden sind und dadurch auch Veränderungen des Selbst. Und genau, Sie haben auch in Ihrem Buch zitiert, Hermann, die genaue Quelle weiß ich jetzt nicht mehr, aber das Zitat hatte ich mir rausgeschrieben, weil ich das auch sehr prägnant finde. Wer ein chronisches Trauma erlitten hat, fühlt sich unwiderruflich anders.
Oder verliert jegliches Gefühl für sich selbst. Dass dieses Grundgefühl, anders zu sein, nicht dazu zu gehören, hatten alle Kinder. Es hatten alle Kinder, nur Judy Lewis Herman sagt da ja unwiderruflich anders. Da habe ich jetzt heute doch oft die Erfahrung gemacht, dass wir begleiten können in der Korrektur dieses Gefühls.
Und dieses Selbstverstehen, wie, also jetzt so in der praktischen Arbeit mit betroffenen Kindern und Jugendlichen, wie kann dieses Selbstverstehen in Gang gebracht werden oder welche Schritte gibt es da?
In der praktisch-pädagogischen Arbeit schlage ich ja dazu vor, zu fragen, du tust es weil. Das ist das eine. Und in der gruppenpädagogischen Arbeit können die Pädagogen, Pädagoginnen immer so entlastende Botschaften anbieten, im Alltag. Ja. Wenn irgendjemand mal wieder über die Stränge schlägt oder gewalttätig wird, das heißt nicht, dass der jetzt gewalttätig bleiben soll, aber einfach zu den anderen zu sagen, und der hört das ja vielleicht auch, der hat einen guten Grund, das zu tun. Vielleicht musste er sich früher oft wehren. Also es gibt da das eine Beispiel, das habe ich, glaube ich, auch im Philipp nochmal geschrieben, ein Junge, zwar im Kinderdorf, der um sich geschlagen hat, sobald ihm jemand auf den Rücken gefasst hat. Und der fand das auch nicht toll. Und für den war das wichtig zu hören. Das wäre dann das Nächste, das Fachwissen zu vermitteln. Also erstmal anzunehmen, es gibt einen guten Grund, ich möchte den verstehen. Und dann das Fachwissen zu vermitteln, dass so eine Körperberührung, wir nennen das Rückblenden, was auslöst von früher, wo man dann in völlig anderen Film ist und auch nicht nachvollziehbar für die anderen reagiert.
Wenn wir jetzt vielleicht noch mal kurz zurückgehen zu diesem, es gibt einen guten Grund. Also das wäre dann so eine Botschaft, in dieser extremen Situation hast du dich ganz logisch verhalten, also so eine Botschaft?
Es ist entwicklungslogisch, so, es ist zu verstehen aufgrund dem, was du erlebt hast.
Und dadurch wird dann das betroffene Kind oder der Jugendliche entlastet?
Ja, erstmal entlastet und dann kann man ja gemeinsam suchen, wie er besser handeln kann, wie er sich mehr regulieren kann, wenn wieder so eine Situation kommt. Zum Beispiel mit dem die Hände auf den Rücken, da kann man erst mal gucken, dass die Gruppe ihn schützt, dass jeder auch nicht mehr an seine Hände, an seinen Rücken fasst. Und oder er kann sich irgendwas auf den Rücken malen oder also das öffentlich in der Gruppe verhandeln, wie man gemeinsam mit diesem, mit dieser alten Rückblende umgeht.
Und durch dieses, also wenn man es mit der Gruppe teilt, dann hat man ja auch diesen Prozess, die Gruppe muss es auch verstehen und das hilft dann auch dem Einzelnen, wenn andere das verstehen, wahrscheinlich, ja.
Und die Kinder sind da ganz schön schlau. Also mein Kollege hat erlebt, dass ein anderer Junge das Wohnzimmer zusammengeschlagen hat. Mhm. Dann ist er mit dem Jungen sprechen gegangen und ein anderer Junge, ich sag mal Rolf, hieß anders, der es auch sehr, sehr schwer hat, der hat in der Zeit das Zimmer aufgeräumt, zusammengekehrt und alles und hat dann zu dem Kollegen gesagt, ich weiß doch, wenn der runterkommt und sieht dieses zerschlagene Zimmer, wie er sich schämt und dann kommt er wieder unter Stress. Mhm. Und der war 9.
Mhm. Ui, ja.
Mhm. Der war 9.
Sehr also, viel Empathie, also und so reinfühlen und reinversetzen können. Ja. Und auch Schutzgedanke sozusagen, dass er den anderen schützen will. Ja, erstaunlich. Ja.
Und gibt ganz viele Beispiele, könnte ich jetzt stundenlang drüber erzählen.
Und das, was Sie vorhin angesprochen haben, so diese individuelle Ansprache, was Sie ganz kurz genannt hatten, du tust das, weil, warum dieser Satz, was soll der bewirken und warum nicht, warum tust du das?
Weil warum tust du das genau ein Trigger ist, eine Rückblende von früher. Warum tust du das, stellt an die Wand und ruft einen Rechtfertigungsdruck hervor, egal wie man es sagt. Also auch wenn man das nicht so meint, aber es ist die Erlebniswelt der Kinder. Warum tust du das? Die Weilfrage ist ja, kommt ja aus der humanistischen Psychologie von Rogers. Und deswegen habe ich die Weilfrage in die Traumapädagogik transportiert.
Und die Kinder und Jugendlichen reagieren dann auch ganz anders auf diese...
Ja, die reagieren ganz anders.
Okay.
Also man hört dann auch schon mal, du immer mit deinem Weil. Und immer wieder freuen sie sich auch auf die Botschaft, die dahinter steht. Das heißt, ich möchte dich verstehen.
Ja, ja. Und weniger so die auch vielleicht dieses Schuldgefühl hervorrufend.
Ja, ja. Das haben sie genau. Ja. Schuldgefühl haben sie genau.
Okay. Ihnen ist auch wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen die Prozesse verstehen. Ja. Was geht im Gehirn vor unter Stress? Ja. Wie vermitteln Sie das oder wie wird das dann den Kindern und Jugendlichen vermittelt?
Das ist eigentlich ganz einfach. Das machen mittlerweile auch viele. Wir nehmen da das ganz einfache Modell des dreigliedrigen Gehirns. Wenn ein Sinnesreiz auf die Gefühlszentrale, Amygdala, trifft, also wir machen das dann mit Stockwerken und allem Möglichen, wir haben andere Begriffe, die wir vorher erarbeitet haben, dann fragt dieses mittlere Gehirn den Denker und das Reptiliengehirn, was jetzt zu tun ist. Und das Reptiliengehirn, was zuständig ist für die Körperfunktionen, stellt diese Körperfunktionen bereit und der Denker überprüft, muss ich jetzt wegrennen, muss ich jetzt lau zuschlagen oder nicht. Und bei Kindern, die viel in Gefahr waren, da ist dieses Abfragen des Abgleichens mit dem Denker unterbrochen, weil sie in der Situation der Gefahr gar keine Zeit hatten, weil sie schnell reagieren mussten. Und diese Schleife ist einfach drin und deswegen schlägst du zu, ohne zu überprüfen, ob es überhaupt notwendig ist.
Und die Kinder und Jugendlichen nehmen das dann auch an und hilft ihnen das dann auch? Also wenn sie da vielleicht irgendwie, also wie laufen da so Gespräche ab? Oder ist es dann so, dass dann auch die Kinder und Jugendlichen sich gegenseitig dann das auch erklären?
Also zum einen machen die das gegenseitig. Das habe ich gerade im Antonia-Wehr-Zentrum ganz oft erlebt. Dann ein zu anderen sagt, du, Denker ausgeschaltet. Sie machen es gegenseitig und sie nehmen es auch an.
Also die Kinder und Jugendlichen werden dann so quasi zu, sie haben ja Erfahrungswissen, leider Gottes. Yeah. Also, aber dadurch werden sie dann auch zu Expertinnen und Experten.
Ja.
In Sachen Traumaerfahrungen.
Also das, was sie an Erfahrungen wissen, bekommt dann auch Namen. Was sie erlebt haben, bekommt auch Namen. Und dann können sie ihre Expertenschaft einfach auch formulieren. Das ist schon sehr wichtig, dass sie das können.
Überhaupt auch eine Sprache dann dafür zu finden. Und funktioniert das auch schon bei jüngeren Kindern? Ich denke für ein 9-jähriges Kind sehr viel schwieriger vor als für einen 15-jährigen Jugendlichen.
Ich hatte mal ganz wunderbare Pflegeeltern, also habe ich beraten, supervidiert, die ein Mädel mit 4 bekommen haben, die schon alles hinter sich hat. Psychisch kranke Mutter, Vater, Waffenbesitz, sexuelle Gewalt, Rauschgift. Also die ist dann zu diesen wunderbaren Pflegeeltern gekommen und die hatten ein Kind. Die hatten ein älteres Kind, ein Kind mit Handicap. Und sie hat auch das Kind mal bedroht. Und irgendwann mal hat sie, die Pflegemutter war auch Redakteurin, hat sie ihre Bücher zerschnitten. Und die Pflegemutter hatte ihr vorher das mit dem dreigliedrigen Gehirn erklärt. Und dann hat sie gesagt, warum machst du das? Und dann sagte, das war ich nicht. Das war mein Reptiliengehirn. Oh. Das hat es genau verstanden. Ja. Gut, und dann hat die erstmal geschluckt, so hat sie es mir erzählt und hat dann gesagt, was würde jetzt der Denker dazu sagen? Mhm. Wir haben so eine Puppe mit Prinzessin, Froschkönig und Prinz und da ist die Prinzessin der Denker, was würde die Prinzessin dazu sagen? Mhm. Und das ist wirklich sehr witzig. Und das Wunderbare daran ist, wenn ich sowas mache, verbinde ich mich mit der Lebenskraft der Kinder. Mhm. Ja, das gibt eine ganz andere Energie auch für die Kinder und auch für mich.
Ja, ja. Also die Kinder reflektieren, formulieren dann auch in ihrer Sprache und werden dann da auch aktiviert.
Genau.
Also, ja.
Sie werden zum Subjekt. Ja, und ich verbinde mich dann mit dieser Seite.
Sie werden zum Subjekt, während Sie vorher in dieser Gewaltsituation, sage ich jetzt mal, in der Sie waren, ja eigentlich Objekte der Erwachsenen waren und herhalten mussten, um deren Bedürfnisse zu befriedigen. Ja. Das ist ja auch, also ich könnte mir vorstellen, dass das auch was ist, was auch einen Einfluss auf den Zugang zu den eigenen Gefühlen, zu Körperempfindungen hat. Also das schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Auch das ist was, was dann die Kinder und Jugendlichen erst wieder lernen müssen?
Ja, wir üben das schon in der Regel. Also da gibt es auch einen geschlechtsspezifischen Unterschied. Offensichtlich ist das Körpergefühl bei Jungen, also eher, man kann nicht sagen, es ist nur so oder so, sondern
tendenziell.
Bei Jungen eher noch ausgeprägt, bei Mädel eher ziemlich weit gestört, also das Gefühl, wie ist mein Körper, bis hin, dass sie sich gar nicht spüren. Das sind die Kinder, die sehr früh, sehr lang dissoziieren mussten. Da muss man dann sich sehr anstrengen, um auch nach der Lebenskraft zu suchen. Das ist wirklich harte Arbeit. Also je länger die Kinder, die Mädchen und Jungen in diesem Zustand überleben mussten, desto schwieriger wird es. Und dann gibt es halt auch, dann auch andere Methoden, auch des Verstehens, des gemeinsamen Verstehens, um den Zugang zu dem inneren Kern, zu dem heilen inneren Kern zu finden. Darum geht es ja letztendlich.
Und vielleicht nochmal kurz zurück zu dem Dissoziieren. Also das ist ja dann so ein Abspalten vom eigenen Körper. Also dass man quasi keine Empfindung hat, wenn der Körper vergewaltigt wird beispielsweise. Ja, zum Beispiel. Dass man sich da wegträumt quasi, kann man das so sagen?
Ja. Wegträumt oder sich an die Decke beamt und sich das Geschehen von oben anguckt und so. Das ist ein ganz wichtiger Mechanismus, um das zu überstehen. Und das entwickelt sich dann weiter. Also dissoziative, störungswertige Dissoziation entwickelt sich mit der Zeit weiter. Verstärkt sich ganz oft in der Pubertät, was logisch ist, weil dann nochmal schwere Anforderungen kommen. Das ist nicht ohne. Also Kinder, die verschiedene Ego-States entwickelt haben oder die ihren Körper nicht spüren oder die erstarren, die dabei zu begleiten, wieder zu sich selbst zu finden.
Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Weg quasi zurück zu sich selbst ja auch mit wiederum mit Schmerzen verbunden ist oder jedenfalls ein schwieriger Weg ist. Also Sie unterscheiden ja auch zwischen Empfindungen und Gefühlen. Wobei, wenn ich das richtig verstanden habe, der Weg zu den Empfindungen der erste Schritt ist. Wie läuft das in der praktischen pädagogischen Arbeit ab, dass man Kinder wieder für ihre eigenen Empfindungen sensibilisiert?
Also das mit dem Empfindung ist einfacher wie Gefühle.
Also Empfindungen vielleicht mal noch ganz kurz, also sowas wie Schweiß, Müdigkeit.
Ah, ja. Schweiß, Kloß im Bauch, Herzklopfen,
ja.
Prickeln vor Freude. Das ist sehr viel einfacher. Der Peter Levine. Peter Levine hat gesagt, das ist das Frühwarnsystem des Körpers. Und da kann man regulieren. Also mit dem kann ich was anfangen. Wenn ich merke, ich werde aufgeregt, dann kann ich versuchen zu gucken, wie kriege ich jetzt die Aufregung weg? Ja, wie kann ich mich beruhigen? Und die Kinder machen das auch selbst. Also die Frage ist immer, wenn man die Empfindung erklärt hat und dann sagt, kennst du das bei Stress? Und dann erzählen die Kinder, welche Körperempfindungen sie bei Stress haben und was sie machen, um das wieder hinzukriegen. Aus schlechten Empfindungen, aus komischen Empfindungen wieder rauszukommen.
Sowas wie Atemtechniken?
Atemtechniken, ja. Also ganz wichtig ist der Satz, kennst du das von dir? Ja, das ist hier wieder die Expertenschaft und die Subjektrolle, weil alle Kinder haben irgendeine Form der Regulation. Man muss nur lang genug mit ihnen graben.
Also Dinge, die da sind, die man gar nicht irgendwie im Lehrbuch meinetwegen nachlesen muss und dann lernen muss, sondern sie verfügen selbst über so Instrumente.
Genau. Ein Pflegejunge, ich hatte mal Pflegeelternfortbildung gemacht und dann hat eine Pflegemutter gesagt, jetzt verstehe ich das. Es gibt ganz, ganz witzige Regulationen. Der hat sich auf die Zehenspitzen gestellt, über mehrere Stunden.
Oh.
Und hat so verhindert, immer vorm zu Bett gehen. Es ging wohl um die Angst. Eine andere Pflegemutter, die ein dreijähriges oder vierjähriges Mädel bekommen hat, das hat die ganze Nacht gesungen. Es war auch die Selbstregulation.
Um sich zu beruhigen. Und das mit dem auf den Zehen stehen, das hat dann sozusagen, es war eine Aufgabe, die dann von der Angst abgelenkt hat.
Ja.
Und hat funktioniert für das Kind.
Das hat funktioniert von der Angst oder auch er ist damit bei sich geblieben.
Ja, dann möglicherweise auch müde geworden, könnte man sich vorstellen. Wenn man dann so Reaktionen wie Albträume, Misstrauen oder auch Angst versteht, wobei hilft das dann? Also ist das dann sozusagen hilfreich für den nächsten Schritt?
Ja, es ist die Grundlage des nächsten Schrittes. Also damit sind die Albträume nicht weg, aber dann kann ich gemeinsam überlegen, was können wir denn tun, wenn die Albträume wiederkommen oder... Also ich habe sogar auch schon mit Mädels, oder ein Mädel hat hat in der Mädchengruppe, die hat immer geträumt, sie geht an Marionetten. Und die Marionetten sind in Schienen in der Decke. Und die hat es geschafft, diesen Traum zu ändern. So zu ändern, dass sie die Schienen beeinflusst hat. Also wie es dann weitergegangen ist, weiß ich nicht mehr. Irgendwas war das schon lang her. Aber sie hat es weggekriegt. Wie sie es weggekriegt hat, der erste Schritt war, sie hat die Schienen verändert und hat gemerkt, ich bin nicht ohnmächtig.
Ja.
Ich kann die Schienen verändern. Die war 12.
Das ist ein starkes Bild, also wie Sie sagen, was dann so aus dieser Ohnmacht herausführt. Ne?
Genau.
Nicht mehr eine Puppe, die an Fäden hängt, die irgendjemand steuert, sondern selbst dann Einfluss zu nehmen.
Und sie nehmen die kleinen Dinge. Das ist Traumapädagogik.
Also wir haben jetzt angefangen, über die Pädagogik der Selbstbemächtigung zu sprechen. Sie haben gesagt, der erste Schritt ist das Selbstverstehen. Dann die Selbstwahrnehmung ist auch ein wichtiger Schritt. Und dann Stichwort Selbstwirksamkeit. Was hat es damit auf sich?
Wenn ich mich selbst verstehe und ich lerne, mich selbst wahrzunehmen und kann das selbst regulieren, dann spüre ich, dass ich ein Korrektiv zur Lebensumwelt der Ohnmacht habe. Das ist Selbstwirksamkeit. Und diese Selbstwirksamkeit ist ja deswegen wichtig, weil die Mädchen und Jungen oft zentrale Ohnmachtserfahrungen haben. Und dann, wenn sie sich selbstwirksam spüren, dieses Gefühl korrigiert wird. Mhm. Und zu dieser Selbstwirksamkeit gehört auch, dass sie so weit als möglich an allem beteiligt werden, bei allem mitbestimmen, selbstbestimmen können, was sie angeht. Mhm. Bei Regeln in der Gruppe, bei Heimfahrten, bei Taschengeld, bei Konzepten in der Einrichtung, bei, also ganz wichtig ist die Regelfrage. Da werden manche Regeln übergestimmt. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so oft ist, aber das mit dem Essen. Ja, man kann nur zu bestimmten Zeiten essen.
Naja.
Das ist Gift für Kinder, die nicht versorgt wurden. Das ist pures Gift. Zimmergestaltung, das muss man mit den Kindern besprechen, mit dem Fachwissen.
Ja, ja. Ja,
zum Beispiel kaufe ich mir die gleichen Möbel bei IKEA. Ich habe es einmal mitgekriegt, dass die Möbel bei IKEA, es war eine Mädchenwohngruppe, die in der Fortbildung waren, dass die gleichen Möbel waren wie beim Tatort.
Oh. Oh, das ist sehr, sehr schlecht, ja.
Das ist jetzt ziemlich krass, aber so Sachen kann man ja einfach auch lassen.
Also. Ja, ja. Also das heißt, dass man stärker guckt, was brauchen die Kinder und Jugendlichen, was wollen sie, und dann müssen sie es ja auch äußern. Also diese Transparenz und Partizipation an der Hilfeplanung, so nennen sie es ja auch, dass das wichtig ist. Yeah. Und genau, also der Prozess beginnt dann ja auch nicht in der Einrichtung, sondern eigentlich auch schon vorher bei der Jugendhilfe.
Yeah.
Ja. Wie könnte das dann also im besten Fall aussehen?
Also wie könnte es auch dementsprechend, was im Gesetz vorgeschrieben ist? Wir haben ja ein Wunsch- und Wahlrecht. Je nach Alter. Und dass sich die Kinder die Einrichtungen angucken, dass man guckt, wie ist es in den Gruppen, wo wollt ihr hin? Also natürlich ist es nicht, wenn die Kinder dann sagen, wir wollen bei Mama und Papa bleiben, dann muss man halt gucken. Das ist dann eine pädagogische Aufgabe. Aber dieser Prozess, inwieweit dieser Prozess von zu Hause in eine Einrichtung, wie der verläuft, der sagt ja, der stellt ja die Weichen. Ist der partizipativ? Wird das Kind gehört? Oder hat es das Gefühl, es wird völlig übergangen? Man kann sich nicht öffnen oder es wird ganz lang dauern.
Ja. Also das Kind wird gehört, aber letzten Endes die Verantwortung haben dann die zuständigen Pädagoginnen und Pädagogen. Also wie Sie jetzt gesagt haben, wenn ein Kind sagt, es möchte bei den Eltern bleiben.
Dann das hat in dem Fall hat die Verantwortung das Jugendamt. Wenn das Kind gefährdet ist, kann es nicht bei den Eltern bleiben. Man kann natürlich versuchen herauszufinden, du willst bei den Eltern bleiben, weil mit den Kindern drüber reden.
Ja.
Also das würde ich auf jeden Fall anbieten, um dann zu gucken, ob man da eine Öffnung hinkriegt.
Zentrales Element, was ja dann gegeben sein muss, ist eben Vertrauen, ein Vertrauensverhältnis.
Das ist so die Frage, wo ist die Henne und wo ist Ei? Ein Vertrauensverhältnis kann entstehen in so einem Prozess. Also ich habe ja ein bisschen zu viel erlebt, dass, ja, aber sie vertraut mir noch nicht und es braucht doch Zeit, dass das oft auch so dazu gedient hat, notwendige Sachen zu verschieben. Also zum Beispiel zu sagen, hier leben viele Kinder, die schwierige Lebenssituationen hinter sich haben. Du kannst darüber reden, wenn du möchtest. Und da entsteht Vertrauen, weil das Kind denkt, die weiß, um was es geht. So entsteht Vertrauen.
Durch Anbieten und durch Zuhören.
Durch Anbieten, durch Zeigen, was ich davon denke. Oft denken die Kinder, sie haben Schuld, sie haben keine Schuld. Weil das wollen die Kinder wissen. Und dann können sie gucken, die weiß ja, um was es geht. Vielleicht versteht die mich.
Hat dann auch viel mit Entlastung zu tun.
So. Ja. Es ist so Tür öffnen.
Die Einrichtung, die Sie erwähnt hatten, das Antonia-Werth-Zentrum in der Nähe von Würzburg, die haben ja eine richtige Mitbestimmungsform sozusagen für die.
Ja,
die haben einen Heimrat. Ja. Können Sie da ein bisschen was zu erzählen?
Also Heimrat ist ja Pflicht.
Okay.
Es ist nur die Frage, wie man es macht. Ist es ein Heimrat, weil es jetzt das Gesetz vorschreibt? Und im Antonia-Wehr-Zentrum ist der Heimrat auch Chefsache. Mhm. Also es macht nicht irgendein Pädagoge, der will, sondern und es hat Bedeutung für die Mädchen und Jungen.
Also was heißt das? Die Leiterin ist dann Ansprechpartnerin?
Die Leiterin ist im Heimrat, ja. Mhm. Mhm. Und es hat eine Bedeutung, wo der angesiedelt ist. Läuft er unter ferner Liefen? Und in diesem Heimrat, die beteiligen sich auch an der Diskussion von Konzepten. Die werden aufgefordert, zu Konzepten zu diskutieren, beteiligen sich daran, die gestalten die Feste mit. Also deren Meinung ist gestaltend, ist in wirklich real gefragt.
Auch was so Alltagsregeln angeht, Handynutzung, sowas auch, ja.
Das diskutieren die da auch,
ja. Welche Wirkung hat das dann wiederum auf Sie? Also wenn Sie eben sich als selbstwirksam und nicht ohnmächtig wahrnehmen.
Sie haben mehr Lebensmut.
Ja.
Genau, das hat ja auch ein Mädel gesagt, das hat mir meinen Mut zurückgegeben. Und es gibt die Würde zurück.
Und gleichzeitig ist ja tatsächlich so diese Partizipation und Transparenz eine große Herausforderung für die Fachkräfte, die mit den Mädchen und Jungen arbeiten?
Nein, also ich bin mir nicht sicher, ob es nicht einfacher ist, wenn das System funktioniert, dann ist es einfacher, als immer irgendwas durchzusetzen gegen den Willen. Also wenn man das jetzt an dieser blödsinnigen deswegen, weil ich den Begriff fürchterlich finde, Systemsprenger-Diskussion sieht, da ist es sicher so, also ich kenne einige, die dann nicht mehr gehalten wurden, weil da einfach bescheuerte Pädagogik gemacht wurde. Ja. Weil versucht wurde, durchzusetzen, den Willen zu brechen.
Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch von den Bildungschancen und von diesem unglücklichen Zusammenfallen der Ausbildung, also Beginn der Ausbildung oder Übergang in die Ausbildung, die dann oft mit der Volljährigkeit und mit dieser unsicheren Perspektive zusammenfällt. Also was wäre da Ihr Wunsch? Wie könnte ein Modell aussehen, dass den Mädchen und Jungen in der Situation besser gerecht wird?
Also wir hatten ja früher mal, also ganz früher so, Lehrlingswohnheime. Also mein Wunsch wäre, dass wir auch immer, ob das die Einrichtungen machen, dass Wohngemeinschaften angemietet werden, die auch betreut werden, dass Wohnungen angemietet werden und dass die Mädchen und Jungen da einziehen können und dann nicht allein gelassen werden. Ich meine, Norwegen oder Schweden hat das.
Ja.
Und wir haben ja es gibt ja diese Selbsthilfeorganisation, die Care-Liefer, die haben da auch viel gute Ideen.
Also, dass es solche Einrichtungen mehr gibt. Und Sie schreiben ja auch, was ich auch sehr spannend finde, eben, dass die Jugendlichen nicht nur sich selbst verstehen sollen, sondern auch die Welt um sie herum, die Gesellschaft. Warum ist das so wichtig?
Die meisten der Jugendlichen, die in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sind, kommen nicht von der Sonnenseite des Lebens. Und dann ist natürlich die Frage, warum ist es so? Also das fragen die nicht, die fragen, wir gehören nicht dazu. Aber wenn man dann mal die Frage stellt, warum ist es so? Wo kommt es her? Wie passiert es? Was sind die gesellschaftlichen Prozesse? Da verstehen sie, dass es nicht selbst verschuldet ist, dass auch ihre Eltern es nicht verschuldet haben. Also das wäre eines, das Selbstverstehen, wo kommt Armut her, wo kommt... was haben psychische Krankheiten mit Armut, mit Arbeitsplatzverlust und so zu tun? Das ist, glaube ich, das ist Wissen, was sehr entlastend ist. Also das ist Wissen, was wir selbstverständlich hatten, also meine Generation, weil es einfach diskutiert wurde überall. Und das die jungen Menschen nicht mehr haben. Und das finde ich sehr bedauerlich. Also das ist das eine. Das andere ist, dass man mit ihnen über Klimawandel diskutiert. Dass sie auch das Wissen bekommen, damit sie handlungsmächtiger werden. Wissen emanzipiert, alles Wissen.
Und auch, dass man vielleicht wegkommt von dieser von dieser Sicht, die ja total notwendig ist, auch ist, auf sich selbst zu gucken, aber dann auch wieder den Blick zu weiten und nicht nur bei sich selbst sozusagen zu verharren. Ne?
Das macht ja einsam.
Das
ist so langweilig.
Ja. Ja. Wenn dann junge Erwachsene, stelle ich mir so vor, auf eigenen Füßen irgendwann mal stehen, dann machen sie ja wahrscheinlich auch später noch im Leben Diskriminierungserfahrungen, wenn es dann halt heißt, ich bin im Kinderheim groß geworden oder so.
Genau.
Ja, dann müssen sie ja auch nochmal doppelt stark sein.
Ja.
Was verstehen Sie unter Selbstbemächtigung Reloaded?
Also was mir ganz deutlich geworden ist in der Arbeit mit den Mädchen und jungen Frauen, mit dem Buch und den Workshops, ist, also ich habe ja diese Pädagogik der Selbstbemächtigung, da ist ja Selbstverstehen und gute Grund ist drin. Die Bedeutung des gemeinsamen Verstehens ist mir viel deutlicher geworden. Also auch darauf zu achten. Und es ist eine Frage, ob das klar ist, ob das so alltäglich ist oder ob ich auch bewusst dieses gemeinsame Verstehen betone. Weil wenn ich das verstehe und ein Kind versteht es auch, dann kommt es noch darauf an, dass das Kind versteht, dass wir es gemeinsam verstehen. Und das muss benannt werden. Und das ist dann auch die Zeugenschaft.
Kurze Frage, also wenn Sie sagen gemeinsam verstehen, dann meinen Sie jetzt, ich sage jetzt einfach mal die Pädagogin und das Kind oder tatsächlich auch die Gruppe? Also
alles. Die Pädagogin und das Kind, die Gruppe, die Gruppe der Gleichaltrigen, alles. Und das hat eine ganz besondere Bedeutung, weil es verbindet.
Diese Zeugenschaft
verbindet. Diese Zeugenschaft.
Ja.
Und wir hatten ja da die Situation mit den als wir das Buch geschrieben haben, als die Mädchen und jungen Frauen sich gegenseitig ihre Geschichte vorgelesen haben. Das war der Hammer.
Also und das ist jetzt genau das Buch, das Sie erwähnen, Hey, ich bin normal, herausfordernde Lebensumstände im Jugendalter bewältigen, Perspektiven von Expertinnen und Profis, wobei die Expertinnen dann eben die betroffenen Jugendlichen sind, genau, und die Profis die Pädagoginnen und Pädagogen. Wie haben Sie da konkret gearbeitet?
Na, die hat mich ja eingeladen in den Heimrat. Die Vorsitzende hat gesagt, ich soll mal mein Buch so schreiben, dass sie es auch verstehen können. Und dann habe ich gesagt, lass uns doch zusammen ein Buch schreiben. Und dann haben die Mädels vorgeschlagen, dass wir erst die Workshops machen zu den Themen, weil sie dann besser mitreden können. Dann haben wir das gemacht und dann haben wir angefangen.
Also auch da sehr partizipativ. Ja. Und dann haben die Jugendlichen gegenseitig sich ihre Geschichten vorgelesen?
Teile ihrer
Geschichte. Ja.
Also wir haben ja ein Kapitel Schlamassel, wo welche kleine Ausschnitte ihrer Geschichte, manche größere, manche kleine. Und die haben sie sich gegenseitig vorgelesen. Und zwar, das war wieder, also es hat mich so berührt, wie klug die sind, dass eine gesagt hat, du, ich lese deine Geschichte vor, dann kannst du nochmal zuhören. Ist doch genial. Und dann haben wir gesehen, die Frau Saurer und ich waren dabei, wie das gewirkt hat, wie die sich getröstet haben, wie entlassen das war. Das war ein ganz, ganz heiliger Moment.
Also das ist so diese Zeugenschaft, dass man merkt, man ist nicht allein. Und ja, dann die Wirkung teilt auch.
Ja, dass man die Wirkung teilt und die Anerkennung. Was du alles geschafft hast, die war da auch dabei.
Stichwort Anerkennung für die Leistung, damit fertig geworden zu sein oder damit fertig zu werden. Ist das auch was Sie sich von der Gesellschaft wünschen?
Ja. Auf jeden Fall. Also da kann die Gesellschaft noch ein bisschen nachholen.
Und warum ist das so wichtig, also den Betroffenen diese Anerkennung zu geben?
Weil sie niemand sieht, weil sie sonst verschwinden von der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Dass immer wieder mal auch gesagt wird, Lebensleistung, unfassbar schwieriger Kampf. Oder das ganze Gesundheitswesen, wann Kuren genehmigt werden oder so. Dass man sagt mal, okay, nach dem Leben brauchst du eine Auszeit. Ja. Also die ganze Kinderkuren, das alles was früher viel mehr war. Mhm. Ja, das ist ja alles kaputt gespart.
Ja.
Ja. Oder die Krankzeiten. Wie lange kann man krank sein, ohne dass man Gehaltsverlust hat? Mhm. Also all so, das sind alles Stellschrauben.
Mhm. Also eigentlich so ein solidarischerer Umgang, als das heutzutage so der Fall ist. Ja. Mhm. Mhm. Sie beschäftigen sich ja schon seit 40 Jahren ungefähr mit dem Thema Traumapädagogik. Was sind so Ihre Erkenntnisse aus der Beschäftigung mit dem Trauma?
Was ich gelernt habe, wenn ich mit den Kindern offen rede, kriege ich Antworten. Mhm. Und wenn sie nicht antworten wollen oder nicht können, dann ist es auch okay. Mhm. Aber die Angst vor dem Thema, die hindert uns selbst und behindert die Kinder.
Also die Angst, die dann auch ein Stück weit darauf beruht, dass man es nicht so als was, ja, leider gehören Traumata eben zum Leben auch dazu.
Ganz genau.
Ja.
Ganz genau.
Wie könnte unsere Gesellschaft lernen, mit Traumata anders umzugehen, offener umzugehen, auch eine Leistung als eine Leistung anzuerkennen?
Also es gibt ja, ist ja nicht so, dass es keine Bewegungen gibt, das zu tun.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Aber also wenn ich jetzt mal die Causa Wölki mir anhöre.
Ja.
Aber es gibt ja bei der Bundesregierung die unabhängige, also eingerichtet und im Kontakt mit der Bundesregierung, die unabhängige Kommission gegen sexuelle Gewalt. Das finde ich schon, dass da, also da wird ganz viel kluge Forschung gemacht, da ist ganz viel Herzblut dabei, da gibt es einen Betroffenenrat und sowas.
Ja.
Und Gesundheitswesen, also dass man da einfach mal auch diskutiert, was die Privatisierung im Gesundheitswesen oder was die Reprivatisierung für Menschen sein kann, die es verdient haben. Weil Verdienst ist ein blöder Begriff, aber denen die Gesellschaft schuldig sind, weil sie einfach ein schweres Leben hatte.
Ja.
Also das mit den Aspekten mehr diskutieren.
Mhm. Sie selbst haben ja in der sehr persönlichen Einleitung auch geschrieben, dass Sie selbst Betroffene sind.
Ja.
Was hat Sie dazu bewegt, das öffentlich zu machen? Oder war das eine leichte Entscheidung?
Nee, es ist ja eine Entscheidung, die lange gereift ist.
Mhm.
Also ich habe irgendwann mal gedacht, dass es Mut macht, wenn ich das sage.
Mhm.
Aber es soll einfach Mut machen und ich kann ja nicht sagen, Leute, wir müssen über den Schmerz reden. Es redet ja und Schmerz der anderen.
Ja.
Das ist ja arrogant. Also.
Mhm.
Es kann arrogant wirken, wenn ich über den Schmerz von anderen rede und meinen lasse ich mal hinten dran.
Ja, vielleicht.
Ich habe das in meiner Familie diskutiert. Ich habe mit meiner Familie diskutiert, mit meiner Schwester. Schreibe ich das oder schreibe ich das nicht? Weil sie auch Auswirkungen auf sie hat.
Ja, das ist ihre jüngere Schwester?
Ja. Yeah.
Mhm. Und sie war aber dann einverstanden.
Ja, ja. Ja, sonst hätte ich es nicht gemacht.
Ja, ja, verstehe. Mhm. Was wäre so Ihr Wunsch für die Entwicklung der Traumapädagogik in Deutschland? Also vielleicht so konkrete Schritte?
Also ich wünsche mir vor allem, dass in der Aus- und Weiterbildung, also in der Ausbildung vor allem, mehr einzieht.
In der Ausbildung von sozialpädagogischen Fachkräften.
Genau, genau. Ich wünsche mir, dass Jugendämter besser ausgestattet werden, sowohl personell als auch inhaltlich. Also was da zusammengeschustert wurde, ich habe ja die Entwicklung, ich habe ja in Jugendämtern angefangen, 1973. Da haben wir Projekte gemacht, da haben wir Gemeinwesenarbeit gemacht. Ich habe mit dem Jugendpfleger in dem Bezirk, in dem ich zuständig bin, haben wir Projekte mit jungen Menschen, die von der Hauptschule abgegangen sind, gemacht. Das ist unvorstellbar heute. Ja. Die Kolleginnen im Allgemeinen Sozialdienst sind so eingefärscht, dass sie die Kinderschutzanfragen nicht mehr beantworten können. Die öffentliche Jugendhilfe muss sich sehr wandeln.
Ja, vielen Dank, Frau Weiß, für Ihre Zeit und für das sehr interessante Gespräch.
Danke.